Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit der ersten Podcast-Vorstellung bei uns zu Gast Fabian von Trash Talk Patriots. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Fabian.
Ja, grüß dich, hallo mein Lieber, hey.
Wie geht's dir?
Ja, danke, ganz gut. Hab mich über deine Einladung gefreut. Schön, dass ich hier sein darf und auch so ein bisschen über den Podcast und die Patriots sprechen darf.
Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen Eigennutz, weil man hört ja hier und da auch Podcasts und als Patriots-Fan hört man auch Trash Talk Patriots. Als du mir gerade im Vorgespräch gesagt hast, dass es euch erst seit 4 Monaten gibt, habe ich mich ein bisschen gewundert tatsächlich, weil ich gedacht habe, euch gibt es länger. Und dann habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich gedacht habe, ey, dann höre ich euch schon richtig, habe ich euch richtig früh entdeckt.
Ja, also um konkret mal den Podcast vielleicht nochmal vorzustellen. Also wir sind ein deutschsprachiger Podcast über die New England Patriots. Wir haben auch so ein bisschen NFL-Themen dabei, also was ist Salary Cap, was ist Compensatory Picks und so weiter, sprechen da so ein bisschen, aber klar, es geht konkret über die New England Patriots, machen nebenher noch ein bisschen News über die Social-Media-Kanäle. Du sagtest das ganz richtig, am 8. März diesen Jahres ist der Podcast von mir gegründet worden. Mittlerweile sind wir zu viert, also ein fester Bestandteil, und wechseln uns eigentlich immer so zeitlich ab. Bei den jeweiligen Folgen, auf Instagram, da sind wir ja sehr deutlich unterwegs, 1500 Follower, haben jetzt 12.000 Wiedergaben, also 300 feste Zuhörende sozusagen, und es ist noch nicht ein Patriots-Spiel gelaufen, von daher freuen wir uns, dass wir da auch so gut angekommen sind in der Community, und ja, so viel dazu erstmal. Hey,
das ist jede, und ich finde es jetzt schon sympathisch, dass du halt sogar Zuhörerzahlen und so weiter gleich offenlegst und sagst, hier, komm, das ist, in so einer Bubble bewegt man sich. Und das ist ja total spannend. Wie kommt man auf die Idee, ein Patriots-Format zu machen und dann auch als Podcast?
Also ich muss ehrlich dazu gestehen, ich habe natürlich auch andere Podcasts gehört über die letzten Jahre. Die großen sind natürlich bekannt, Football Bromance, Downside Talk etc. Und was mich daran immer so gestört hat, ohne da jetzt eine große Kritik zu äußern, aber ist die zum einen die Folgenlänge, und 95% des Contents hat mich einfach nicht interessiert, weil ich halt wirklich ein Patriots-Produkt hören wollte oder Infos über die Patriots haben wollte. Das gab es so nicht. Ich habe mich mal umgeschaut bei den Podcasts, was gibt es so. Es gab 2, 3 kleinere Projekte, aber nichts Regelmäßiges an Content. Und dann habe ich wirklich bei Null angefangen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte vorher mit Podcast gar nichts zu tun. Ich habe wirklich bei YouTube-Tutorials angefangen, habe mir ein Mic geholt und habe die Folge 1 aufgenommen und habe gesagt, okay, wer hat Bock? Und so lief das halt eben an in der Offseason. Und ja, mittlerweile sind wir halt, wie gesagt, ein fester Bestandteil von 4 Leuten. Und das war so meine Grundmotivation, den Podcast zu gründen.
Es ist auch, finde ich persönlich, also wenn es so eine intrinsische Motivation ist, ja eigentlich das Schöne. Tobi und ich haben sich früher mal in Mittagspausen getroffen und einfach über Football gequatscht und irgendwann dann gesagt, ja okay, jetzt können wir auch einen Podcast machen. Wie bist du zum Football gekommen? Alleine das ist ja schon was, immer noch was Besonderes. Also wir reden hier natürlich von American Football, der studientechnisch zweitbeliebtesten Sportart von Menschen zwischen 14 und 45. Also tatsächlich in dieser Altersgruppe ist American Football wohl beliebter als Handball, Basketball, alles Mögliche, also alles, was nach Fußball kommt. Aber in der gesellschaftlichen Verankerung ist ja Football immer noch sehr stark nischig.
Ja, absolut. Also ich kann für mich sprechen, bei mir ist der Football mittlerweile an der Nummer 1. Das war nicht immer so gewesen. Also in den letzten Jahren hat mich natürlich auch der Rundballsport, also Fußball genannt, auch oft begleitet. Muss aber sagen, dass ich mit der Entwicklung des Fußballs nicht ganz zufrieden ist. Da kann man jetzt FIFA anbringen, da kann man jetzt die WM im Winter anbringen, man kann Bayern wird zum 10. Mal Meister anbringen. Da haben mich viele Prozesse gestört und somit hat der Football eigentlich sukzessive über die Jahre immer mehr meine Freizeit eingenommen. Ihr kennt die Spiele wie letztes Jahr, Bills gegen die Chiefs in der Divisional Round. Dafür lebt man. Der Football ist einfach, es gibt auch kaum Rivalitäten in dem Sinne, so wie es jetzt beim Fußball gibt, mit Ultras und Hooligans. Football is Family. Also auch die Community ist halt eben sehr, sehr angenehm von den Fans. Und die Sportart hat mich einfach über die Jahre gepackt. Und natürlich auch,
Meinst du, es gibt Rivalitäten oder gibt es einfach weniger, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen, Idioten, die sich wegen eines Sports einfach auf die Fresse hauen?
Ja, also Rivalitäten gibt es bei der NFL ganz sicher. Aber natürlich, es gibt viel, viel weniger Idioten in meinen Augen. Die Community ist meistens offenherzig und es gibt ja auch so eine Projekte, wie es jetzt gibt, so ein Crossover. Finde ich einfach nur klasse, dass man da immer mehr zusammenwächst, auch als Community, und von daher es ist um mich geschehen. Der Football ist jetzt meine klare Nummer 1. Und das hat natürlich auch so ein Stück weit beigetragen, dann in den Podcast einzusteigen.
Ja, und warum dann die Patriots? Also ich muss ja dazu zur Vorgeschichte. Ich selber als Patriots-Fan habe früher einfach die Bravo Sport gelesen und da war halt Tom Brady drin und da wurde es halt sozusagen gerade davon berichtet, dass dieser junge Quarterback von Drew Bledsoe irgendwie übernimmt und dann hat er irgendwie nach einer Zeit noch eine attraktive Frau dazu gekriegt, die auch jeder kennt, mit Giselle Bündchen, und irgendwie war dieser Name halt dadurch präsent. Und am Anfang kannte ich, glaube ich, nicht mal alle 32 Teams und habe mich als Patriots-Fan bezeichnet, aber da war ich halt, keine Ahnung, 12, 13 oder so und es gab gar nicht so viel Content.
Ja, da war der Football auf jeden Fall noch nicht in Deutschland so präsent, das stimmt. Bei mir war es vielleicht so der Hybrid aus allem. Klar, Tom Brady, du hast es angesprochen, absolutes Gesicht über Dekaden, das Patriots-Gesicht abgebildet. Bei mir war es aber auch so ein Stück weit Sebastian Vollmer, der jetzt nicht der erste Deutsche war, aber so der erste große Deutsche, den man so ein Stück weit auch verfolgt hat. Gibt ja mittlerweile viel, viel mehr. Und das ist natürlich, der sportliche Erfolg kommt dazu. Und in dieser ganze Patriots-Quark war es dann, der mich eigentlich zu den Patriots gerückt hat, sage ich mal.
Ja. Hast du das Buch von Sebastian Vollmer gelesen?
Das habe ich noch nicht gelesen. Ich bekomme es jetzt in Kürze von einem Kumpel, der jetzt damit durch ist. Und dann werde ich es mir auf jeden Fall mal reinziehen. Bestimmt geile Storys dabei, ja.
Ja, also ein paar Storys sind dabei. Ich hätte mir aber noch mehr, also ich mag ja solche, also so richtige Insights. Und das ist es bei dem Buch nicht. Also es ist spannend und also ich habe es mir auch gleich gekauft, weil irgendwie konsumiert man ja doch alles, was so Football angeht. Hast du irgendwelche Tipps gleich in die Richtung für unsere Zuhörenden? Was muss man sich mal reingezogen haben?
Also erstmal nochmal zurück zu Sebastian Vollmer. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die Patriots da auch eine Hand drüber haben. Ja, diese Nähkästchen-Geschichten da aus der Facility da preiszugeben. Ich glaube, da sind ja die Patriots auch bekannt für, dass Bill Belichick, Social Media und auch New England Patriots da eine sehr, sehr ruhige Kugel schieben. Einen Tipp habe ich auf jeden Fall. Der Kollege Wollert war mal bei mir zu Gast und zwar hat er das Buch geschrieben, Unnützes Footballwissen in der NFL. Und er schreibt regelmäßig auch Beiträge für Touchdown 24, für das Magazin. Und da sind eigentlich auch mal ganz coole Anekdoten da drin, um einfach sein Wissen auch nochmal zu verbreitern.
Ja, also prinzipiell kann ich das absolut nachvollziehen. Ich glaube, die Patriots rücken da auch nicht viel raus. Ich persönlich, das klingt immer so nach so Menschen, die Netflix-Serien nur im Originalton gucken. Ich finde halt manche Bücher, also ich habe von Ian O'Connor dieses Buch von Belichick gelesen. Das fand ich halt cool. Da war halt so, dass man so das Gefühl hatte, dass man irgendwas erfährt, was man sozusagen noch nicht so breit getreten in den Medien, in den deutschen Medien erfahren hat. Du sagst Sebastian Vollmer, weil natürlich einmal sportlicher Erfolg, dann Sebastian Vollmer natürlich als Gesicht des deutschen American Footballs. Danach kam natürlich Markus Kuhn, Kasimine Bali, Marken Socha. Macht es das für die Leute in Deutschland einfacher, sich mit der NFL, die ja dann doch sehr, sehr weit weg ist, zu identifizieren?
Ja, ich glaube schon. Also du weißt selber als Patriots-Fan, was auch los war mit Jakob Johnson, der ja das Footballspielen hier erlernt hat und auch diese Cinderella-Stories hat, ne, über das Pathway-Programm dann rüber in die Staaten und dass dieser Traum, ich glaube, selbst in Amerika gibt es eine 0,001% Chance da auf dem College ein NFL-Profi zu werden und das ist halt diesem quasi diese Cinderella-Story. Er ja auch einen starken Hang auch zur Community hier in Deutschland und ich glaube, das sind so Geschichten, die das wollen die Leute hören, damit identifizieren sie sich, das sind Idole, das ist so American Dream-Leben quasi und ich glaube schon, dass solche Gesichter, gerade wenn sie auch erfolgreich sind, natürlich diesen Wert an Football hier in Deutschland steigern, absolut.
Bei Jacob Johnson ist ja auch noch spannend, der ist, meine ich, Miteigentümer der Stuttgart Surge in der European League of Football, also der hat, obwohl er jetzt, also erst bei den Patriots war, jetzt bei den Raiders ist, immer noch diesen Bezug zu seiner Heimat und hat dann ja natürlich auch gesagt, ja okay, ich übernehme ja auch mit Verantwortung, indem er als Gesellschafter einsteigt.
Ja, natürlich. Und das macht natürlich so einen Spieler auch nahbarer, ne? Dass er dann auch vielleicht in der Offseason hier mal nach Deutschland zurückkehrt. War ja auch schon oftmals gewesen, dass man ihn auf diversen Events oder auch Footballspielen gesehen haben, Eröffnungsspielen, was auch immer, dass er trotzdem noch diese innere Verbindung nach Deutschland hat, auch sich für ein Interview hier nicht zu schade ist oder auch mal für einen Auftritt quasi. Absolut sympathischer und smarter Kerl und das ist natürlich das, was die Leute auch zum Anfassen, ne? Es ist ein weiter Weg, ne? Über den Teich und auf den Trainingscamps, man kriegt nicht alles so mit. Man wird wahrscheinlich nie eine Autogrammkarte von Hunter Henry oder von Mac Jones erhalten und das sind dann halt eben so diese Stories und womit man sich, glaube ich, sehr stark identifiziert hat.
Ich finde es unglaublich cool, mit einem anderen Podcaster zu sprechen tatsächlich, weil du hast es ein bisschen schon angesprochen. Ihr habt 300 feste Zuhörer, ihr habt 12.000 Streams. Hast du es dir schon mal vorgestellt, dass die alle vor dir sitzen und dir beim Reden zuhören?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Das ist natürlich, also was ich immer dazu sagen kann, ist, es motiviert unheimlich. Ja, also man sieht ja selber die Anzahl der Wiedergaben, die steigen und steigen und steigen. Und das motiviert natürlich, weil du weißt, oder du kennst es vielleicht selber, dieses Zeitnehmen abends nochmal, ob man selber vielleicht nach der Arbeit müde ist oder nicht, das spielt für den Hörer jetzt erstmal keine Rolle. Und das spürt er vielleicht auch nicht. Ja, und auch noch die Nachbearbeitung, das Schneiden der ganzen Folgen, Hochladen und so weiter, Shownotes schreiben, das kostet Kraft und das motiviert aber gleichzeitig auch in dem Sinne, dass das, was du generierst als Creator, als Podcaster, was du raus posaunst in die Welt, dass das doch Leute gibt, die das hören und die das feiern und die da auch ein positives Feedback da lassen. Und insofern, vorgestellt habe ich es mir, um ehrlich zu sein, nicht. Aber warum nicht? Sehr geil.
Ja, ich finde das teilweise immer noch surreal, dass einem ja Leute beim Reden zuhören. Und habt ihr schon mal irgendwelche Nachrichten bekommen, wo ihr einfach sagt, so krass, uns hören Menschen?
Ja, na klar, also wir sind da, glaube ich, relativ nahbar. Ja. Man kann uns anschreiben auf den sozialen Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram, jetzt primär. Und man bekommt in der Regel auch relativ schnell eine Antwort. Also wir sind da im Austausch mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Community, unterhalten uns natürlich auch über die Folgen, aber auch über die Patriots, kriegen Fragen rein, die wir dann auch wieder in den Podcast mit integrieren und dort thematisieren. Und insofern ist da schon ein reger Austausch. Und das finde ich auch wichtig, dass man da auch die Community immer mit einbindet, weil das ist das, was es zu dem Produkt macht. Ja, zum einen die Gäste oder die Mitwirkenden, die man hat, die Akteure, die da mitspielen. Der Podcast lebt von Gästen, aber natürlich auch primär von seiner Community. Und je mehr man da in den Austausch geht, glaube ich, das ist mein Empfinden und für mein Dafürhalten ist es wichtig, dass man da immer wieder den Kontakt pflegt.
Ja, absolut. Und das macht es ja, finde ich, auch spannend, diese Vorteile der sozusagen der digitalen Welt zu nutzen, dass man halt vernetzt ist, dass alles gleich weit weg ist in irgendeiner Form. Also weil früher war es einfach nicht möglich, dass sich so eine Nischensportart so untereinander vernetzt. Und das, warum das nicht nutzen?
Ja, absolut. Na klar.
Unsere Interviewfolgen haben immer eine feste Rubrik. Das sind die 5 Questions of Fun. Ich habe für dich ein paar mehr vorbereitet. Und geh einfach mal sozusagen drauf, geh einfach mal drauf los und bin gespannt, was du für Meinungen dazu hast. Wie gut wären die Patriots ohne die Bledsoe-Verletzung geworden?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so konkret nicht beantworten kann. Bledsoe natürlich mit viel Talent ins Team gekommen. Aber ich glaube, Brady und Belichick, das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ich glaube natürlich weitaus nicht so erfolgreich über diese 20 Jahre. Man muss natürlich schauen, und das ist auch schwer zu beantworten, wie viel oder prozentual, wenn man das jetzt mal mathematisch aufzwirbeln würde, wie viel Prozent Erfolg hat Bill Belichick, wie viel Prozent hat Tom Brady? Halt, ne? Das ist halt ganz schwierig zu sagen. Jetzt ist Brady woanders hingegangen, hat den Super Bowl gewonnen, Bill Belichick hängt jetzt so ein bisschen in den Seilen, ist so ein bisschen im NFL, dem NFL-System gefangen, kein Capspace, muss erstmal einen neuen Quarterback installieren und so weiter und so weiter. Und von daher, schwer zu sagen, aber ich glaube, Tom Brady und Belichick, diese Kombination ist einmalig, das wird es vielleicht so auch gar nicht mehr geben. Von daher denke ich, um die Frage zu beantworten, sie wären nicht so erfolgreich gewesen.
Ja, und ich glaube, damit lehnt man sich auch nicht wirklich weit über aus dem Fenster, weil es war nun mal auf die Länge der Dynastie gesehen die erfolgreichste Dynastie, die die NFL jemals gesehen hat. Und es war ja auch eine Anomalie, dass also das ganze NFL-System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass eine ein und dieselbe Franchise so lange erfolgreich ist.
Absolut, absolut, na klar. Jetzt kann der gemeine Hörer natürlich sagen oder der gemeine Football-Fan, ja, die Patriots haben auch immer mit verbotenen Mitteln gespielt. Aber ganz ehrlich, die Patriots haben auch ganz, ganz viele wichtige Spiele verloren. Super Bowl gegen Philly, die Doppel-Super Bowls gegen die Giants und so weiter. Ne? Das sind ja auch alles Spiele, die du verloren hast, obwohl du in der Regular Season 16-0 einen Rekord hattest. Halt, ne? Das ist immer so ein bisschen Spekulatius dabei. Ja.
Und da muss ich als Patriots-Fan natürlich auch dazu sagen, ich meine, also sie haben mit verbotenen Mitteln gespielt, da können wir natürlich auf Deflategate angehen, also mit nicht aufgepumpten Bällen geworfen. Ja, sie haben das Spiel aber auch irgendwie 47-9 gewonnen und da muss ich halt auch dazu sagen, auch mit vollen Bällen hätten sie dieses Spiel gegen die Colts gewonnen. Absolut. Und beim Thema Spygate muss ich dazu sagen, hinterher kam raus, dass ganz viele Franchises genau dasselbe gemacht haben. Die wurden halt nur nicht bestraft.
Ich denke mal, ich wie gesagt, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es wurde wahrscheinlich stichpunktartig überprüft. Und bei dem Spiel ist es vielleicht an die Öffentlichkeit geraten, obwohl jeder in der NFL das genauso gemacht hat, wie du es gerade sagtest. Und danach haben sich die Bälle doch wieder ein paar mehr Bar drauf gehabt. Also ja, es ist letztendlich hatten die Colts die gleiche Ausgangsposition in dem Sinne und von daher haben sie eine Klatsche bekommen.
Richtig. Also deswegen, manchmal hängt man sich sozusagen, finde ich, auch an Dingen auf, wo ich einfach sage, okay, jetzt sucht man eine Begründung, warum das eine System funktioniert hat und das andere eben nicht.
Absolut.
Ja. Gronk oder Edelman?
Als du mir die Frage geschickt hast, oder bis 5 Minuten vor dem Podcast, hätte ich Gronk gesagt, weil auch mit diesem Spielsystem, 12 Personnel, mit Aaron Hernandez, ich glaube, Gronkowski hat einfach dieses Positionsspiel revolutioniert. Ja, 9000 Yards, 92 Touchdowns, alle Tight Ends, die wir heute sehen, mit Kelce, mit Kittle, die sind alle an dieses Tight End-Spiel angelehnt, früher ja gar nicht, der Football gar nicht so viel bei dem Pass gegangen, mehr über den Lauf, somit auch die Tight Ends mehr im Blocking gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe mich doch letztendlich für Edelman entschieden. Edelman, eine absolute Cinderella-Story. Kein Abschluss in der Highschool, habe ich hier auf meinem Notizzettel. Quarterback gespielt bei Kent State. Wurde nicht zum NFL-Combine eingeladen, gedraftet in der 7. Runde und trotzdem 3-mal den Super Bowl geholt und Super Bowl-MVP gewesen. Von daher, er hat für mich so ein bisschen die Nasenspitze vorn, weil er heute immer noch so ein Patriot-Junge ist, also so ein Hometown-Guy. Gronk natürlich auch, aber Edelman hat für mich ein Stück weit die Nase vorn. Wie sieht's bei dir aus?
Ich muss persönlich sagen, ich glaube, die Edelman ist nur bei den Patriots erfolgreich, wenn man es runterbricht. Und Gronk wäre in jeder anderen Franchise, hätte sich mit der Zeit auch durchgesetzt.
Ja, das stimmt. Er hat das höhere Ceiling von Anfang an gehabt. Ne? Er ist mit mehr Talent in die NFL gestartet, somit ja auch Second-Round-Pick gewesen. Aber das ist, wie gesagt, diese Cinderella-Story, die sind ja so ein Stück weit die, auch ähnlich wie bei Brady, das macht die NFL so aus halt. Ne? Das ist ja so ein bisschen dieses System aushebeln quasi, in Anführungsstrichen.
Ja, richtig. Und dann, ich mag es halt, wenn man einen Quarterback draftet und dann kommt da ein richtig geiler Slot-Receiver raus. Das finde ich halt cool. Also diese Geschichte mag ich halt einfach.
Absolut. Absolut, ja.
Die erste Runde dieses Jahr war ein kleiner, ich nenne es mal Schocker auf den ersten Blick. Die Patriots haben Cole Strange gedraftet. Ich persönlich muss sagen, ich hatte ihn in dieser ganzen Draft-Vorbereitung, habe ich schon immer gesagt, Cole Strange ist ein richtig guter Footballspieler.
Ja.
Ich hätte nicht erwartet, dass er in der ersten Runde gedraftet wird. Mittlerweile, finde ich, mag ich den Pick aber irgendwie. Dass ich halt sage, okay, man hat downgetradet, man ist halt nicht noch tiefer gegangen, aber man hat hier einen Starting Guard, der, glaube ich, echt gut ist. Was ist deine Meinung? Wird er der nächste Joe Tooney oder sagst du, ja, also sie hätten auf jeden Fall Christian Watson nehmen sollen?
Also er hat meinen Segen, ne? Also ich habe nichts dagegen, dass er mehrmaliger Pro Bowl wird. Für mich der Draft, Cole Strange war übrigens bei mir als dritte Runde drauf gewesen auf dem Board. Ja. Aber die Patriots haben immer ein anderes Board, das ist einfach so. Bill Belichick hat da immer ein anderes Board. Wird er der nächste Joe Tooney? Ja, das ist natürlich, ich muss sagen, die O-Line ist natürlich immer als Unit zu sehen. Nicht jeder einzelne Spieler kann immer nur für sich seine Leistung abrufen und dann ist die Messe gelesen. Es sind fünf Jungs und die haben die eine Aufgabe, und zwar den Quarterback zu beschützen bzw. das Laufspiel zu integrieren. Und da wir grundsätzlich auch immer die letzten Jahre und auch jetzt, bin ich der Meinung, eine gute O-Line haben, also ich spreche so von Top 10 O-Line, kann ich mir vorstellen, dass er zumindest den Nährboden hat, um ein gewisses Level zu erreichen. Ja, also ich will da Cole Strange auch nichts nehmen. Ich hätte ihn nicht so früh gepickt, aber das muss nicht heißen, dass er nicht eine ähnliche Entwicklung nimmt wie ein prognostizierter First-Round-Pick. Ja? Mhm. Also ich denke mal, er hat die besten Voraussetzungen. Dante Scarnecchia, der O-Line-Coach, ist zwar nicht mehr da, der alte Hase, aber nichtsdestotrotz, ich denke, ich bin da zuversichtlich.
Ja, also ich glaube auch, also in der zweiten Runde hättest du ihn wahrscheinlich auch noch gekriegt. Aber ich kann mich halt mit abfinden, sagen wir es so. Und ich vertraue da in die Draft-Künste von Belichick, wenn er nicht gerade Receiver draftet.
Ja, das stimmt. Da sind wir schon ordentlich auf den Deckel gefallen. Mach nicht alte Wunden auf.
Ja. Aber apropos Receiver, was sagst du zu Devonta Parker?
Ja, er sieht im Trainingscamp natürlich absolut nice aus. Ne? Also er sieht, die Connection muss oder ist da. Er hat aber natürlich auch gute Chancen, weil wir nicht diesen klaren Number One Wide Receiver haben, like Adams oder andere. Deswegen stehen seine Chancen gut, dass er da neben Jacoby Myers, neben Nelson Agholor, neben Kendrick Bourne da auch seine Rolle finden wird. Und er ist ein Spieler, den du auch anspielen kannst, obwohl er eng in Coverage ist, ja, mit Consistent Catches. Und von daher, ich bin zuversichtlich, ich freue mich auf ihn und ich hoffe eigentlich nur eines, und zwar, dass er gesund bleibt.
Genau, das ist, finde ich, bei ihm genau der Punkt. Also ich finde halt, Devonta Parker ist als Spielertyp, als klassischer X-Receiver, genau diese Position, diese Art Receiver hat den Patriots gefehlt. Deswegen habe ich mich gefreut. Ich finde auch ein Drittrunden-Pick für einen fitten Devonta Parker ist ein Geschenk, wenn er fit ist. Aber dieser Art Receiver, ich habe die letzten zwei Jahre, glaube ich, gesagt, dieser Art Receiver hat den Patriots gefehlt. Und Devonta Parker kann, finde ich, genau das halt lösen, dieses Problem.
Ja, natürlich. Die Patriots sind ja auch dafür bekannt, dass sie so dieses Four-Headed, Five-Headed Monster sind, also nicht diesen einen klassischen Wide Receiver haben. Klar, Randy Moss jetzt mal ausgeblendet und Wes Welker, aber du hast natürlich auch damals mit Brandon Cooks, mit Amendola, mit Chris Hogan hattest du auch nicht diese Start-Wide Receiver im Roster gehabt und trotzdem haben alle funktioniert. Auch James White als Receiving Back etc. Von daher, es ist wieder so ein Teller bunte Knete, ne? mit vielen Wide Receivern, die unterschiedlich X, Y, Z alles so ein bisschen besetzen können. Und Agholor hast du ja auch noch, der so ein Stück weit als Breakout-Spieler jetzt nochmal genannt wird. Zwei Tight Ends wirst du wieder auf dem Feld haben und von daher, er hat vielleicht auch als Schlusswort vielleicht zu ihm, vielleicht auch die Ausweichspieler, um nicht jeden Snap spielen zu müssen, um nicht jede Route laufen zu müssen, um zu sagen, okay, dann macht halt Tyquan Thornton auch mal jeden dritten Rap, so nach dem Motto. Also von daher, man muss ihn ja auch nicht ausreizen.
Jetzt ist natürlich die Frage, du erwähnst hier Nelson Agholor. Ich persönlich sage ja, Nelson Agholor hat seinen Ersatz schon im Roster, nämlich mit Thornton, der für mich ein und derselbe Spielertyp ist. Ich habe persönlich, für mich ist Agholor jemand, ein Field Stretcher, aber kein kompletter Receiver. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Die Patriots sind da dafür bekannt, dass sie nicht für das jeweilige Jahr draften, sondern einer meistens immer fürs nächste. Ähnlich verhält sich das auch bei Damien Harris und Pierre Strong Jr. Das ist ja so, kann man so ähnlich sehen. Harris im letzten Vertragsjahr, Agholor auch. Man hat jetzt schon mal zwei Prospects geholt, die tendenziell das mal ausschmücken können. Sie können sich in Ruhe an die NFL gewöhnen, mal reinschnuppern, mal ein paar Snaps machen. Und vielleicht hast du auch mit Tyquan Thornton den dabei, der sofort einschlägt. Und dass er genau keine Rolle mehr spielt, das muss man sehen, halt, ne? Wie das sich entwickelt. Wobei ich Tyquan Thornton noch sehr roh finde. Er ist ja so ein, hat zwar Highspeed, aber er ist natürlich sehr schlaksig, nicht so physisch stark. Ob er gegen die NFL-Cornerbacks da sich durchsetzen kann, das wird man sehen. Aber natürlich, die Leute, jeder ist ersetzbar in der NFL und auch Nelson Agholor.
Der erste Held der Trainingscamps war ja so ein bisschen Ty Montgomery, weil der auf den unterschiedlichsten Positionen gespielt hat. Glaubst du, also vorm Trainingscamp war er für mich ein Cut-Kandidat, dass ich gesagt habe, na, ob der den Roster schafft. Ich habe immer gesagt, okay, Variabilität wird natürlich hochgeschätzt bei den Patriots und gerade Special-Team-Qualität wird hochgeschätzt. Was sagst du zu Ty Montgomery? Hat er eine Chance, eine Cordarrelle Patterson-Rolle zu nehmen?
Ja, also eine Chance hat bei Bill Belichick jeder. Also der macht auch vor großen Namen, steigt er nicht zurück. Der kennt das Football-Geschäft gut genug. Und was man Ty Montgomery natürlich zugute halten muss, die letzten Jahre nicht ganz so erfolgreiche Stats. Aber er ist halt auch ein Returner. Und du weißt, wir haben Gunnar Chesky verloren an die Pittsburgh Steelers. Und diese Position ist vakant. Auch da hast du natürlich mit Agholor, Kai Dagger und auch Bryant gute Jungs, die das ausfüllen können. Aber Montgomery ist ein alter Hase. Und man weiß auch nicht, James White ist noch verletzt. Und das ist ja auch so ein Receiving Back, der auch mal einen Pass fangen kann, der auch mal einen Lauf machen kann. Special Teams, der kann auf die verschiedensten Routen gehen, screenen. Also, wie gesagt, und das ist ja diese Variabilität, die du angesprochen hast, die Bill Belichick auch so liebt.
Kommen wir genau zu Bill Belichick. Bill Belichick dieses Jahr ohne klaren DC, das war letztes Jahr schon so, aber auch ohne klaren OC. Man munkelt so ein bisschen, Matt Patricia und Joe Judge teilen sich das Ganze auf. Matt Patricia, der jetzt irgendwie die 11 versus 11 Plays gecallt hat, 7 on 7 hat Joe Judge gemacht. Warum weigert sich Bill Belichick, Coordinator aufzustellen?
Na, ich glaube, es gibt ja bei den Patriots auch nicht diese Captain's Patches. Und ich glaube, man ist einfach von diesen klaren Definitionen von irgendwelchen Zuweisungen einfach, oder das empfindet man einfach nicht so wichtig. Und es ist auch persönlich nicht. Es ist mir persönlich egal, ob er OC, ODC oder was auch immer ist. Und es kann ja auch ein Vorteil sein. Wir gehen mal mitten ins Spiel in der Woche 1. Du weißt, dass die Gegner sich gegenseitig auch scouten und die Calls irgendwie versuchen rauszukriegen. Und auf einmal macht Joe Judge die Calls. Und auf einmal macht Bill Belichick die Calls. Und also ich finde, ich traue das jedem zu. Joe Judge ist ein erfahrener Mann. Matt Patricia, der Astronaut, ist auch kann das auch. Genauso wie Bill Belichick. Und ich finde, man muss auch einfach ein bisschen vertrauen. Irgendjemand wird es machen, natürlich. Aber na klar, hinterher, wenn die Patriots eine schlechte Saison spielen, kann man immer sagen, ja, es lag am OCDC, dass die Position irgendwie vakant war. Aber ganz ehrlich, das ist Makulatur in meinen Augen.
Ja, ich glaube halt sozusagen am Ende des Tages wird es sowieso unter der Woche so weit besprochen, dass es am Wochenende dann egal ist, wer die Calls im Endeffekt reinbringt, ja, weil der Gameplan sowieso in der Gemeinschaftsarbeit entsteht.
Richtig, absolut, na klar.
Und da ist es ja eine riesige Qualität, drei, also einen aktiven und zwei ehemalige Head Coaches in der im Coaching Staff zu haben.
Ja, natürlich. Es macht auch vielleicht Sinn, Joe Judge ja so ein Stück weit auch mit Mac Jones viel am Reden, dass du so nochmal so einen Mental Coach hast, der vielleicht so diese Defense Calls ihm beibringt, also die Defense zu lesen. Matt Patricia auch ein Defensive-Minded Coach, aber er macht die Calls und Bill Belichick ist dann für die rote Flagge zuständig und nochmal für die letzten Adjustments. Also ich kann mir da im Hybrid alles vorstellen und das ist ein Thema zum Beispiel, was mich überhaupt nicht beunruhigt.
Du hast gesagt, die Patriots werden wieder viel mit Two Tight End Sets spielen. Letztes Jahr viel in die Tight End Position investiert, aber Josh McDaniels hat es nicht wirklich umgesetzt in dem Sinne, dass er Jonnu Smith und Hunter Henry oft gemeinsam aufs Feld gestellt hat. Glaubst du, dieses Jahr, gerade auch mit der Verpflichtung von Joe Judge, weil ja, er war bei den Giants nicht wirklich erfolgreich, aber mit zwei Tight Ends hat er häufiger gespielt. Glaubst du, das kommt jetzt wirklich mal durch?
Ich denke schon, weil du darfst eines nicht vergessen. Du hattest mit Mac Jones einen Rookie-Quarterback. Du willst ihn nicht gleich unter den Bus werfen. Ja, siehe Zach Wilson, siehe Trevor Lawrence. Die mussten so viele Bälle werfen, dass sie gar nicht mehr sich auf das Kerngeschäft konzentrieren konnten. Und auch die Calls, das Ansagen der Spielzeuge läuft in der NFL ein bisschen anders ab. Ja, es ist laut, es ist unangenehm. Das ist NFL-Niveau. Und von daher hat Bill Belichick und auch Josh McDaniels ihm den Gefallen getan, nämlich eine First-Run-Offense zu integrieren und damit so ein bisschen diese Verantwortung ihm zu nehmen. Und es ist ja nicht so, dass Jonnu Smith und auch Nelson Agholor 20 Bälle gedroppt haben. Die wurden halt einfach nicht entsprechend in Szene gesetzt. Ja, viele sagen, oh, bust, müssen wir traden und was auch immer. Wartet mal ab, der junge Mac Jones, der sieht wirklich real aus, der Hype ist real, er sieht wirklich im Training legit aus, er hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung. Ich ziehe auch immer so ein bisschen den inneren Faden zu Josh Allen, der hat auch 2-3 Jahre gebraucht, ja, und der spielt jetzt mittlerweile einen richtig geilen Football und das muss man Mac Jones auch ja, zugestehen erstmal, sich in der NFL vernünftig zu integrieren. Und das, da hilft es nicht, diese alte Two-Personnel-Offense zu spielen mit Gronkowski und Aaron Hernandez flicken jeden Ball runter. Ne, das funktioniert nicht. Und da würdest du, glaube ich, Mac Jones keinen Gefallen tun. Aber, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube schon, dass in Zukunft, also jetzt in dieser Saison, mehr übers Passspiel geht.
Glaubst du, Mac Jones kriegt auch mehr die Schlüssel in die Hand? Letztes Jahr viel Run first und auch mal am Run festgehalten, wenn der gar nicht so gelaufen ist und das Playbook auch teilweise nicht wirklich geöffnet. Also wir bei Football Quark haben auch gesagt, ey, Bill Belichick und auch Josh McDaniels schaffen es super, Mac Jones in die NFL zu integrieren. Aber auch wir haben uns auch gewünscht, so ja, ab Mitte der Saison, jetzt kann es auch jetzt langsam losgehen, dass man ihm auch mehr Verantwortung gibt. Glaubst du, jetzt ist es soweit, Mac Jones, der Franchise-Quarterback der Patriots?
Ja, also was mich sehr gewundert hat, ist jetzt vor 3-4 Tagen hat der Bill Belichick auf einer Pressekonferenz auch Mac Jones in den Himmel gelobt, ne? Dass er wirklich Fortschritte macht, dass er überdimensional etwas abliefert und das ist ja eigentlich untypisch für Bill Belichick. Und das sind so für mich Anzeichen dafür, dass die Stützräder jetzt bei Mac Jones abgebaut werden. Und er ist ja auch so ein bisschen flapsig gewesen, auch beim Pro Bowl, ne? So ein bisschen immer auch gelacht, smarter Kerl. Und ich glaube, dass Bill Belichick jetzt sagt, na komm, nun mach mal. Jetzt schwimm mal ein bisschen alleine deine Runden. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das auch zu seiner Weiterentwicklung gehört. Weil nicht anders war es bei Brady auch gewesen. Der hat auch angefangen und zum Schluss ist er bei 2-Minute Remaining aufs Feld gekommen, hat gesagt, ich mach das mal hier kurz und wir gewinnen das Spiel. Ne? Also von daher, man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben.
Das glaube ich auch. Also man darf jetzt auch nicht, also es ist schon schwierig, in eine Franchise zu kommen, wo Tom Brady gespielt hat und alle vergleichen dich ja damit.
Ja. Aber wenn ich vielleicht dazu noch mal ein paar Ausführungen machen darf, für mich ein genialer Move, Cam Newton geholt zu haben. Weil du hast diese Ära mit Tom Brady. Kein Quarterback der Welt kann ihn adäquat sofort ersetzen. Und dann setzt du da einen Cam Newton hin, mitten zur Corona-Zeit, der ja auch so ein Medienmogul ist, der das auch mal abkann, vielleicht auch mal von den Medien zerrissen zu werden. Und dann wurde er doch abgesägt und Mac Jones wurde integriert und keiner spricht mehr von dieser Verbindung, dass Mac Jones der neue Tom Brady ist. Keiner mehr. Und das war für mich eigentlich im Nachhinein betrachtet ein brillanter Move. Ich war auch nie ein Fan von Cam Newton und habe gesagt, was wollen wir mit ihm? Aber im Endeffekt betrachtet hat er ganz schön viel Wind aus den Segeln genommen und damit natürlich Mac Jones in Watte gepackt.
Ich fand sogar Cam Newton im ersten Jahr bei den Patriots war okay. Also unter Corona-Bedingungen, unter dem mit dem Hintergrund, dass Cam Newton auch erst wieder fit geworden ist und Cam Newton, mit Cam Newton nun mal eine komplett andere Offense gespielt werden muss als unter Tom Brady. Es war in Ordnung. Es war jetzt nicht brillant und es hat dich halt irgendwo doch limitiert, aber also ich fand es jetzt nicht katastrophal, sagen wir es so.
Nee, das war das nicht. Ne? Also war sowieso eine schwierige Zeit nach Tom Brady und auch Corona, du hattest es gesagt. Ist okay, Mund abwischen, weiter geht's. Wir haben jetzt unseren Franchise-Quarterback gefunden. Wir haben dieses Jahr nochmal so ein Entwicklungsjahr aus meiner Sicht und nächstes Jahr mit 100 Millionen Salary Cap sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Genau, darauf wollte ich tatsächlich auch schon hinaus. Nächstes Jahr 100 Millionen. Schaffen es aber die Patriots dieses Jahr in die Playoffs, deiner Meinung nach?
Also ich bin da sehr skeptisch. Für mich müssen sie es nicht, ich erwarte es absolut nicht, weil auf dem Papier, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir dieses Jahr nicht das Geld, insbesondere unsere auslaufenden Verträge in der Defense zu verlängern. Siehe Dante Hightower, Jamie Collins, Jesse Jackson, die sind alle in die Free Agency abgewandert, beziehungsweise haben bei anderen Franchises unterschrieben. Insofern, im Hinblick auf die Dolphins, haben sie uns jetzt vielleicht auf dem Papier überholt mit Tyreek Hill, Terron Armstead etc. Zwar muss man da auch schauen, wie sich das entwickelt, ob das Day One auch alles schon so wie ein Fingerschnips klappt. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich mit null Erwartungshaltung in die Season rein. Wenn wir einen positiven Rekord haben, beziehungsweise es für die Playoffs reicht, ist das ein Gewinn. Genauso wie letztes Jahr ist es ein absoluter Gewinn. Und nochmal, diese Zeit muss man Mac Jones und auch dem Team einfach einräumen.
Absolut. Und ich finde es super spannend, ehrlich gesagt. Ich finde ja unseren Linebacker-Korb unglaublich spannend. Ja. Ich bin großer McGrown-Fan. Ich glaube, dass ein McNillion abliefern kann. George Uche muss jetzt irgendwann abliefern. Das ist schon cool. Also ich mag es auch einfach, Spieler sich entwickeln zu sehen. Auch das kann ja spannend sein.
Ja, natürlich. Und auch Ronnie Perkins, ne, den wir letztes Jahr in der dritten Runde geholt haben. Auch ein super, super Prospect, der sich leider verletzt hat. Also spannende Spieler dabei. Ist so ein bisschen tellerbunte Knete mit jungen Spielern auch, du hattest das gesagt. Aber wir werden da eine Antwort finden. Und zum Schluss können wir vielleicht auch der lachende Zweite sein und Miami wird wieder sagen, Mensch, wo habt ihr denn den Verteidiger oder den Linebacker wieder ausgegraben? Und wir sind der lachende Zweite, der vielleicht ins Playoff noch rutscht. Und selbst wenn nicht, dann ist es so, unser Super Bowl-Fenster ist nicht offen, anders wie andere Teams in der AFC East, wie die Bills zum Beispiel. Von daher, wir können da noch ein Entwicklungsjahr nehmen.
Sehe ich exakt genauso. Du hast das Stichwort quasi schon genannt. Football Quark hat ja zum ersten Mal eine eigene Fantasy-Liga gegründet, die jetzt auch voll ist. Du bist auch Teil davon. Hast du für unsere Zuhörer, einmal natürlich für die eigene Liga, aber auch für alle Zuhörenden, die eigene Fantasy-Ligen betreiben, hast du 5 Spieler, müssen keine Patriots-Spieler sein, 5 Tipps. Und Tom Brady ist kein Tipp. Die man draften könnte.
Okay, Mist, ich habe tatsächlich 5 Tipps. Also ich muss erstmal am Anfang dazu sagen, ich gehe ja auch in meine erste Football-Fantasy-Saison. Ich habe vorher mal andere Fantasy-Spiele gespielt. Insofern musste ich mich bei den 5 Tipps erstmal bei meinen Jungs, bei Trash Talk Patriots, bedanken, dass sie da mir zur Seite stehen. Also Tipp 1, man soll das Risiko wagen und Christian McCaffrey an 1 holen. Ich denke mal, richtig, ne? Wenn er fit bleibt, viele sagen ja, ab Woche 6 ist er wieder verletzt und bringt mir gar nichts, aber ich glaube, der Junge, das war jetzt auch nicht wiederkehrende Verletzung, dass man sagt, okay, es war immer das Knie beispielsweise gewesen, dann wäre ich da auch skeptischer vielleicht dabei, aber man soll sich ruhig trauen, CMC an 1 zu nehmen. Das ist der erste Tipp. Zweiter Tipp, jetzt hattest du mir schon leider die Regeln etwas festgelegt. Ich habe hier zu stehen Brady, den man noch nach der 8. Runde bekommt.
Ja, okay, ja, gut.
Also bei mir sind es immer so allgemeine Tipps, nicht Spieler. Als dritten Tipp habe ich, man soll den Shoot auf Michael Thomas wagen, als Wide Receiver, der ja aus seiner langjährigen Verletzung wiederkommt. Chase Edmonds früher als ADP holen, weil er für mein Dafürhalten als Leadback seine Qualitäten hat. Er ja mit Mostert und Gaskins und Sonny Michel ein Running Back Korb, wo jeder die Nummer 1 sein könnte grundsätzlich, aber Er ist ADP-mäßig auf 91 unterwegs, hinter Singletary und Pollard. Ich würde ihn noch vor Damien Harris sehen, weil er halt auch einfach diese Receiving-Back-Qualitäten hat. Und als letzten Tipp habe ich noch für die Community Tight End-Position, go great or go late. Also wenn du nicht früh wirklich einen Playmaker holst, wie Kittel oder Andrews etc., dann ganz zum Schluss auf Hunter Henry gehen.
Das ist halt die Frage. Wäre Hunter Henry für dich jetzt jemand, wo du früh gehen würdest? Er ist zumindest ein Red Zone-Target.
Absolut. Er ist jemand, der, ich glaube, so roundabout 800 Yards gemacht hat, wenn ich mich nicht irre, oder sogar nur 600. Er wurde gar nicht im Open Field so groß angespielt, aber er macht natürlich Punkte über seine Touchdowns, ne? Kleine Frage. Aber da können wir ja nochmal 20 Minuten zurückspulen. Und wie sieht es dieses Jahr mit Nelson Agholor und Jonnu Smith aus? Ne? Das kann natürlich auch sein. Und Jonnu Smith war bei den Titans auch der beste Red Zone Tight End der Liga gewesen. Von daher mit einem anderen OC wäre ich jetzt skeptisch, ihn da noch zu holen, aber er wird trotzdem seine 5-6 Touchdown machen. Ja? Also wenn du ihn noch in 8, Runde 8, 9, 10 irgendwo late kriegst, wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz so gut aus, dann absolut, klar, go for it.
Hey, vielen lieben Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du irgendeine Frage erwartet, wo du sagst, okay, damit habe ich jetzt nochmal gerechnet, dass sowas kommt in irgendeiner Richtung?
Nö, eigentlich nicht. Wir haben die Patriots, also ich wundere mich eigentlich, dass wir so intensiv über die Patriots gesprochen haben, freue ich mich sehr. Ist natürlich vielleicht auch einfacher, mit jemandem zu sprechen, der auch Patriots-Fan ist, als wenn man jetzt jemand anderes hat, und von daher, ja, freue ich mich, war eine coole Nummer.
Prinzipiell ist es ja auch, ging es ja auch darum, den Podcast vorzustellen, und das ist nun mal euer Hauptthema des Podcasts.
Absolut.
Deswegen, ey, ich bedanke mich für deine Zeit. Freue mich, weiter von euch zu hören. Freue mich, dass das Vernetzen auch untereinander bei den Podcasts ja jetzt immer weiter auch mal klappt. Und deswegen, wenn du nichts mehr hast, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt Trash Talk Patriots ein Like, gebt Football Quark ein Like und sagt natürlich bei dieser Folge allen Menschen, die ihr kennt, Bescheid, dass es die Folge gibt. Das letzte Wort hat wie immer der Gast.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn es natürlich auch bei uns mal ein Crossover gibt. Du hast die Zusammenarbeit angesprochen in der Community. Du bist gerne bei uns recht herzlich eingeladen. Gerne mal zu einem Preview oder Recap in der Regular Season. Ansonsten, ja, Football is Family. Lasst ein Like und ein Follow da. Auch wenn ihr Freunde des andere Franchises seid, würde ich mich natürlich mal freuen, wenn ihr unsere Seite besucht, und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende.